Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
SWR1 Leute mit Christoph Kuckelkorn, Bestatter und Präsident des Festkomitees Kölner Karneval. Ich freue mich. Hallo, Herr Kuckelkorn.
Ja, hallo.
Ja, das ist eine Kombination, da muss man erst mal lachen. Aber Sie sagen, der Spagat, Bestatter, Karnevalspräsident, ist kleiner als man denkt.
Ja, natürlich. Eigentlich bin ich als Bestatter, da habe ich ja mehrere Rollen. Ich bin so ein bisschen Begleiter, ich bin Seelsorger. Aber ich bin wirklich in der Haupttätigkeit Veranstaltungsmanager. Ich bemühe mich, ein Familienfest zu arrangieren, so wie es die Familie sich vorstellt. Und das in etwa in einem etwas anderen, natürlich emotionalen Rahmen, aber mit genauso viel Präzision ist im Karneval erforderlich. Ein großes Fest, hochemotional, mit guter Dramaturgie, also genau wie eine Trauerfeier. Also das ist quasi deckungsgleich und kommt in meiner Person wirklich sehr gut übereinander. Und naja, Tod und Humor ist hier im Karneval auch oder vielleicht im ganzen Rheinland an für sich gar nicht weit auseinander.
Festkomitee Kölner Karneval, das ist so das große Ganze, ja, also der Dachverband. Sie sind ewig vorne dabei, waren lange Zugleiter, Rosenmontagszug, seit 4 Jahren jetzt der Präsident. Kann es vorkommen in einer Zeit wie jetzt, morgens Beerdigung und mittags eine Sitzung?
Ja, tatsächlich passiert das mehr oder weniger fast über das ganze Jahr, denn wir organisieren den Karneval ja ganzjährig. Also das sind 20 festangestellte Mitarbeiter, die im Festkomitee arbeiten, mit ungefähr 100 Ehrenamtlern zusammen. Das ist also ein kleines mittelständisches Unternehmen. Und da haben wir das ganze Jahr zu tun und der Rollenwechsel passiert täglich und jetzt tatsächlich sogar kleidungstechnisch. Das heißt, ich wechsle 2-4 Mal am Tag dann die Kleidung. Je nach der Rolle, die ich ausfüllen muss, bin ich dann entweder auf dem Friedrich im schwarzen Anzug oder im Karneval im Kostüm oder im Ornat unterwegs. Und das geht hin und her. So wie im wirklichen Leben auch. Alles nah beieinander.
Hilft das auch, die Kleidung?
Ja, Rollenwechsel brauchen bei mir auch so ein bisschen Hilfsmittel, dann geht's richtig gut. Also wenn ich mich umziehe, ich habe so verschiedene Taschen, die ich benutze, jetzt Aktentaschen mit den Unterlagen für die entsprechenden Bereiche. Und wenn ich dann ins Auto steige und habe dann die richtigen Unterlagen bei mir, bin ich direkt sicher in der nächsten Rolle. Und mit der Kleidung wird das nochmal natürlich massiv unterstützt. Also es kann nicht vorkommen, dass ich plötzlich im schwarzen Anzug, im Beerdigungsanzug auf der Bühne stehe.
Gibt es denn Momente, wo Sie auf der Bühne auf einmal dann doch an die Beerdigung kurz vorher denken, also wo sie vielleicht doch ein bisschen reißt?
Ich glaube, das, was mich auszeichnet, wenn meine Person auszeichnet, ist zum einen der große Fluch und das große Glück ist, dass ich diese Rollenwechsel sehr perfekt gut hinbekomme und auch ausblenden kann, die Emotionen, die Momente da lassen kann, wo sie waren und auch da wieder aufnehmen kann. Ist manchmal ein bisschen tricky, weil ich natürlich auch dadurch oftmals Terminen so aufgehe, dass ich die nächsten Termine vergesse. Also ich muss immer sehr gut organisiert sein im Hintergrund. Aber dann und wann kann es schon mal passieren in der Karnevalssitzung, wenn man dann plötzlich einen emotionales Lied hört, was man vielleicht am gleichen Tag bei einer Beerdigung gehört hat, dann ist man natürlich gedanklich auch schnell wieder auf der anderen Seite. Aber Gott sei Dank passiert das recht selten.
Also ein Karnevalslied, das man vorher auf der Beerdigung gehört hat?
Ja, das ist wirklich hier sehr nah beieinander. Die Karnevalslieder und Lieder, die im Karneval gespielt werden, ich sag lieber kölsche Musik dazu, weil sie sind nicht auf den Karneval begrenzt, die umfassen das Leben in seiner vollkommenen Ganzheit. Also gerade die jungen Bands, Casala und so weiter, die haben ganz viele Lieder, die sich um Tod ranken, ganz viele Lieder, die sich um Verabschiedungen kümmern. Und das sind natürlich durchaus Lieder, die hochemotional sind und die natürlich auch bei einer Beerdigung absolut gesetzt sind. Und so kommt es vor, dass man die gleichen Lieder in verschiedenen Veranstaltungen hört, mit ganz verschiedenen Vorzeichen.
Ja, von der kölschen Band Casala, die Sie gerade ansprechen, ja, gibt es das Lied Alle Gläser hu. Also alle Gläser hoch auf die Liebe, das Leben, die Freiheit.
Ein Familienfest.
Ist da für Sie alles drin?
Ja, da ist wirklich alles drin. Also wenn man wie ich den Tag, jeden Tag präsentiert bekommt, wie verletzlich das Leben ist, wie schnell es zu Ende sein kann, dass es keine Garantie für einen Morgen gibt, dann lebt man natürlich unglaublich intensiv und das kommt in dem Lied ja auch so ein Stück weit drin vor, dass das eben alles sehr nah beieinander ist. Das hat jeder mal im Leben, dass er sagt, ach ja, klar, jetzt ist der Jupp gestorben und jetzt müsste man mal, ja, man muss mehr leben und so weiter. Aber nach 14 Tagen ist das schnell wieder ad acta gelegt und man ist wieder im Trott und das passiert mir einfach nicht. Wenn ich morgens in die Firma komme, dann sehe ich, wer in der letzten Nacht verstorben ist und wer vielleicht auch in meinem Alter oder sogar jünger war. Und das macht einen schon jetzt mal sehr demütig und lässt einen mit den Minuten, mit den Stunden im Tag natürlich viel sorgsamer umgehen. Und da verschieben sich auch meine Prioritäten total oft, total schnell. Ist für mein Umfeld nicht so ganz einfach, aber ich lebe damit sehr prima.
Vor uns liegen jetzt Weiberfastnacht, Rosenmontag. Es ist das Finale der Session. Ja? Da sind normalerweise die Straßen voll mit Leuten, die feiern. Wie machen Sie es in Köln in diesem Jahr?
Ja, wir haben über das ganze Jahr die verschiedensten Szenarien für alle möglichen Bereiche des Karnevals durchgespielt. Mal als Beispiel der Rosenmontagszug. Es ist, glaube ich, 10 verschiedene Planungen für den Rosenmontagszug gelaufen. Also jetzt nicht nur einfach mal erdachte Ideen, sondern bis zur Genehmigungsreife quasi ausdefiniert und auch finanziert und dann wieder verworfen. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir fast gar keine Möglichkeiten mehr haben. Und von daher haben wir sehr klein geplant. Der Karneval ist ein sehr digitaler Karneval, aber es gibt auch kleine Veranstaltungen, die stattfinden. Gestern hat eine gar nicht mal so richtig kleine Veranstaltung stattgefunden in einem Autokino, wo die Menschen in ihren Autos waren und eben auf der Bühne ein Programm ablief. Das ist schon was Tolles, wenn die Menschen das hier so erleben können. Und was wir auch feststellen, dass die Menschen das aufsaugen hier. Also wenn man hier nur mal im Kostüm zwischen Auto und Wohnung hin und her geht oder mal eben durch die Stadt läuft zu einem Termin, man wird wie ein Alien wahrgenommen, aber im Positiven. Die Menschen erfreuen sich ja dran. Man bekommt spontane Reaktionen, die Autos hupen, die Menschen bleiben stehen. Also das heißt, der Hunger nach dieser Auszeit, die für die Menschen hier im Rheinland so extrem wichtig ist, definiert für eine Zeit mal vergessen, was um einen rum ist, ist gerade jetzt in der Zeit so voll Sehnsucht. Also die Menschen brauchen das jetzt so und deswegen schaffen wir so kleine Fenster. Der Rosenmontagszug als Beispiel wird der einzige Rosenmontagszug weltweit sein, der hier in Köln stattfindet, mit den ganzen Persiflagewagen, mit diesen ganz spitzen politischen Wagen, aber eben nicht real, sondern aufgeführt auf der größten Puppenbühne der Welt, 32 Meter lang und mit den Stockpuppen des Hennessy-Theaters kriegen wir dann auch eine Art von Rosenmontagszug hin, völlig anders als sonst, aber mit ganz, ganz viel Herz.
Und mit den Wagen, die sonst auf der Straße gewesen wären?
Ja, wir haben genau diese Entwürfe in verkleinertem Maßstab, 1:3. Also so richtig klein ist das auch nicht. Das ist immer noch ziemlich
groß. Ist nicht Playmobil.
Groß. Nein, das ist richtig groß. Und in dieser Größe wird es dann jetzt aufgeführt und wird dann sogar beim Westdeutschen Rundfunk zweimal ausgestrahlt an dem Tag. Also da haben wir sogar eine doppelte Chance, die Menschen zu erreichen. Und wir hoffen, dass wir den Menschen damit auch so ein bisschen Identifikation geben in dieser und Orientierung und vor allen Dingen auch Zuversicht in dieser Zeit, was so ganz wichtig ist jetzt.
Wo andere ja Prinzen oder Prinzenpaare haben, hat Köln das Dreigestirn, Prinz, Bauer, Jungfrau. Da gibt es normalerweise eine große Proklamation, das war diesmal auch sehr klein. Haben Sie mal daran gedacht, auf das Dreigestirn zu verzichten in diesem Jahr?
Ehrlich gesagt, nein. Also wir haben uns relativ früh damit auseinandergesetzt, wie wichtig verschiedene Elemente des Karnevals auch bei einem absoluten Lockdown trotzdem sein können. Und das Dreigestirn gibt halt so eine Orientierung, das sind die närrischen Herrscher in dieser Zeit. Auf die ist im Karneval alles ein Stück weit fokussiert. Und wir haben gesagt, wir können diese Rolle nicht unbesetzt lassen. Und wenn sie noch so klein gespielt werden muss, und jetzt spielen wir sie ganz klein, aber so klein auch wieder nicht. Denn heute am Tag hat das Dreigestirn, glaube ich, 17 Termine. Also 17 Mal ist das Dreigestirn in Veranstaltungen, aber digital. Das heißt, sie haben ein Studio in ihrer Hofburg und senden von da aus Grußworte, gehen in Veranstaltungen, in digitale Veranstaltungen rein. Und all das ist natürlich eine unglaubliche Präsenz in diesem Jahr, die ganz, ganz wichtig ist. Und dann gibt es auch, das werden wir heute auch noch erleben, Präsenztermine, bei denen das Dreigestirn tatsächlich unterwegs ist. Und wir gehen heute auf eine LKW, auf Bühne, die vor einem Altenheim steht und können dann Menschen, die in den Zimmern an ihren Fenstern sind, ein bisschen Karneval bringen. Und wenn man dann erlebt, die sind zum Teil geschminkt, die Zimmer sind dekoriert, die Menschen haben Kostüme an und hier und da ein echtes Tränchen im Auge. Wenn man das dann so erleben kann und dann auch diese Kraft, die dieser Karneval gerade im sozialen Bereich eben ausübt, wenn man das dann so spürt, dann weiß man wieder, wofür man ein Jahr dafür gestritten hat, dass es doch irgendwie möglich sein muss, diese Menschen zu erreichen.
Kommen wir mal zu Ihrem Beruf. Sie leiten das Familienunternehmen in der 5. Generation. Und in Ihrem Buch »Der Tod ist ein letzter großer Termin« schreiben Sie selbst: »Ich bin mit Leichen im Keller groß geworden. Wie war das als Kind?«
Ja, als Kind war das so, dass meine Eltern natürlich den direkten Eindruck von Verstorbenen uns erspart haben. Also wir haben nicht den direkten Kontakt gehabt, aber wir sind natürlich mit dem Beruf umgegangen. Wir hatten eine große Schreinerei, da waren auch bestimmt 10 Schreiner beschäftigt. Das war für uns natürlich ein toller Abenteuerspielplatz. Wir hatten unsere eigene Werkbank und da sind wir groß geworden. Das war wirklich wunderschön. Und im späteren Alter habe ich auf dem Friedhof mitgeholfen, Teppiche fegen, Dekorationen aufbauen in den Ferien, ein bisschen Taschengeld aufgebessert, Autos gewaschen. Und dann später bin ich mit meinem Vater dann auch in den Ferien auf Auslandsüberführung gefahren. Auch ein ganz toller Aspekt des Berufes, wo man Kulturen, die hier in Deutschland, in unserer Nachbarschaft leben, in ihrer Heimat kennenlernt und auch diese Unterschiede kennenlernt und auch ja versteht, warum etwas so sein muss, wie es ist in einem anderen Land und was das auch für einen großen Wert hat. Und das hat mich auch sehr reich beschenkt, weil dadurch kann ich auch viel mehr verstehen, wie es den Menschen geht, die hier bei uns leben und die nicht bei uns hier geboren sind und nicht aus unserer Kultur kommen.
Ich komme nochmal auf das erste Taschengeld zurück. Also Sie haben Leichenwagen geputzt fürs Taschengeld,
oder? Ja, genau. Ja, zuallererst sogar auf dem Friedhof, Sie müssen sich das so vorstellen, da wird viel dekoriert und da wurden so Teppiche ausgelegt und immer wieder, wenn einer drüber lief, dann waren die dreckig, also schwarze, hochschwarze Teppiche. Also musste immer wieder laufend gefegt werden, das war so meine allererste Aufgabe, oder den Kerzenwachs aus den Leuchtern rauspulen, also dass man es wirklich so auch keiner gerne macht, aber wir Kinder haben das geliebt und das waren so die ersten Arbeiten und dann natürlich auch das Autowaschen. Autos, wir sind alle Auto-Jack in der Familie und dann natürlich dann diese Autos dann zu waschen, zu pflegen und vorzubereiten für Überführungen und so weiter. Das war dann schon auch für mich immer eine schöne Arbeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Wie haben die Klassenkameraden reagiert, wenn man so zum ersten Mal auf die Frage des Lehrers sagt, was macht der Papa? Der ist Bestatter.
Ja, das hat sich bei dem Namen, der ja hier in Köln relativ bekannt ist, schon meistens vorher rumgesprochen und die Kinder sind dann auch relativ zögerlich bei uns zu Hause ins Haus reingekommen. Da haben immer erstmal gedacht, hier riecht's komisch, aber obwohl war ja ein ganz normales Wohnhaus, da war ja kein Bestattungshaus im Haus. Trotzdem haben viele damit auch Angst gehabt. Früher, am Anfang, als wir in der Innenstadt gewohnt haben und das Bestattungshaus eben auch unser Wohnhaus war, war das alles ganz normal, das war alles Nachbarschaft. Großeltern wussten schon, das ist ein Bestattungshaus und man hat ja auch in unserem Haus schöne Karnevalspartys erlebt. Insofern war das immer auch ein sehr gastliches Haus. Das hat sich dann später ein bisschen gewandelt, aber letztendlich haben wir alle überzeugen können, dass der Beruf ein ganz normaler Beruf ist. Und heute kann ich wirklich mit Funk und Recht sagen, damit, dass ich diesen Beruf auch für mich entdeckt habe, habe ich meinen Traumberuf, meine Berufung gefunden.
So klingt das auch, wenn man Ihr Buch liest. Und Sie sagen, Ihre Eltern haben Sie anfangs ein bisschen ferngehalten von den neuen Gästen, die über Nacht immer gekommen sind, ja, im Keller.
So ist das.
Können Sie sich noch an Ihren ersten Toten erinnern?
Ja, ich kann mich an meinen ersten Nicht-Toten erinnern. Das war nämlich die Beerdigung meines Großvaters, zu der meine Eltern mich nicht mitgenommen haben. Das war für mich unheimlich prägend. Ich fühlte mich total ausgeschlossen in der Familie. Das hat auch meinen Beruf in weiterer Hinsicht geprägt, weil ich jetzt ein großer Verfechter für die Rechte der Kinder auch an dieser Stelle bin, sie einfach überall mitzunehmen. Und das erste Mal dann mit einem Verstorbenen in Kontakt gekommen, bin ich tatsächlich da erst zu dem Zeitpunkt, als ich auch beruflich gedacht habe, das musst du jetzt mal ausprobieren, ob das wirklich jetzt alles passt und 100% auch dein Ding ist. Da war ich schon aus der Schule raus, da war ich auch schon 18 Jahre alt und da haben wir die erste Abholung in einem Altenheim gemacht, das weiß ich noch sehr genau. Das war so nicht das Premium-Altenheim hier in Köln, hat mich sehr bedrückt, weil ich noch nie in so einer Einrichtung war und das war wirklich stellenweise auch irritierend und auch schockierend für mich. Gleichzeitig hat es mir aber gezeigt, wenn wir einen Menschen dann abholen, ihn sorgfältig vorbereiten auf diesen letzten Weg und die Familie nochmal kommt und sich verabschiedet, dass das Ganze auch einen unglaublichen Wert hat und ja, das hat mich dann auch direkt infiziert.
Sie sind alle Auto-Jack. Ich bin jetzt wieder beim Leichenwagen, von dem Sie auch sagen, der gehört auf die Straße. Mit diesen Sprintern, die zum Teil jetzt rumfahren, können Sie so gar nichts anfangen.
Ja, ich denke, Tod wird in unserer Gesellschaft noch viel zu viel verdrängt. Er umgibt uns ständig, täglich. Und wir gucken nur immer gerne weg. Wir reden nicht gerne drüber. Und ich plädiere dafür, dass man da viel offener mit umgehen muss. Andere Kulturen machen uns das vor. Also jede südländische Kultur hat da einen wesentlich offeneren Zugang und lebt das wesentlich mehr. Das müssen wir wieder neu lernen. Und dafür ist dann auch wichtig, den Tod auf der Straße zu sehen und nicht wegzuschminken. Also ein schwarzer Lieferwagen, der Verstorbene transportiert, ist für mich nicht würdevoll. Der Wagen muss schon irgendwo als besonderes Fahrzeug im Straßenverkehr erkennbar sein, um einfach mal innezuhalten und auch mal plötzlich den Tod, ja, wahrzunehmen. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist. Das setzt sich dann weiter fort bei offenen Aufbahrungen. Früher in den 80er Jahren gab es hier auf den 60, oder heute gibt es noch auf den 60 Friedhöfen in Köln keinen einzigen Friedhof mit einem Abschiedsraum. Also das ist ja prägend und zeigt ja, wo die Kultur stand. Und es hat sich gewandelt. Bei den Bestattern gibt es jetzt solche Räume. Also bei uns zum Beispiel kann man Tag und Nacht die Verstorbenen besuchen. Man bekommt einen Schlüssel wie im Hotel und kann diese Räume dann mit den Verstorbenen aufsuchen. Das ist ein Stück weit Normalität in dem Bereich. Etwas, was uns vielleicht durch die Kriege, durch das Schrecken, den Schrecken, den wir da erlebt haben, verloren gegangen ist. Und das so langsam rekultiviert sich das wieder, Gott sei Dank.
Sie haben 20 Jahre mit Ihrem Vater zusammengearbeitet. Hat das gut geklappt?
Jeder hatte so seine festen Aufgabengebiete in unserer Firma bis heute. Also heute kann ich sagen, meine beiden Kinder, Marcel und Laura, sind auch beide im Unternehmen. Und wir haben fest abgesteckte Bereiche, in denen wir alle uns ausleben können und wir die Profis sind und den Hut aufhaben. Damit geht das ganz gut. Ich bin auch so ein Teammensch. Ich führe auch mein Unternehmen sehr im Team. Und da ging das auch ganz gut. Mein Vater war halt viel im Ausland, muss man auch sagen. Eine ganze Zeit lang war er unglaublich viel in Italien, in Spanien, in Portugal unterwegs. Wir hatten sehr viele Menschen, die hier in Köln gestorben sind, die hier gearbeitet haben, die nach Hause zurückgebracht wurden nach dem Tod. Das hat sich so ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Die Menschen sind jetzt so wirklich hier angekommen, kann man sagen, auch im Bestattungsbereich. Und in dieser Zeit war er unglaublich viel unterwegs und da war für mich natürlich auch vielleicht der Einstieg besonders einfach.
Aber Ihre Kinder übernehmen auch, Marcel und Laura. Also es geht in der 6. Generation weiter, dann irgendwann.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass die Kinder diesen Weg gefunden haben. Ich habe es genau gemacht wie mein Vater. Ich habe die erstmal weggejagt und einen anderen Beruf lernen lassen, um auch wirklich diese Entscheidung nicht als einfachsten Weg direkt präsent zu haben. Meine Tochter ist Goldschmiedin geworden. Mein Sohn hat im Marketing hier bei einem Autokonzern in Köln gearbeitet. Beide sind aber wieder zurückgekommen, bringen ihre Eindrücke aus den anderen Berufen hier mit ein. Das macht das natürlich auch nochmal besonders reich und befruchtet das hier auch nochmal ganz anders. Aber das ist auch dann ein viel bewussterer Schritt, denn eins ist wichtig, es ist ganz klar, dass dieser Beruf Bestatter kein Job ist, kein Beruf. Das muss man schon als Berufung ausüben. Dafür muss man ein Stück weit geboren sein oder muss man sich erfüllt drin fühlen. Und dann kann man hier aufgeben und dann kommt man so richtig in den Flow. Und dann ist es wirklich auch ein großes Glück, diesen Beruf zu haben, der ja auch viel verlangt. Also rein zeitlich gesehen, denn 24/7 sind wir ja in Bereitschaft.
Also nie Feierabend.
Eigentlich nein. Auch selbst wenn ich heute Mitarbeiter in der Bereitschaft habe, dann kann es doch sein, dass Fälle eintreten, bei denen Freunde betroffen sind, befreundete Familien betroffen sind. Und dann muss man doch wieder selber ran. Das ist halt in diesem Beruf ganz normal, so wie jeder Tag in diesem Beruf nicht planbar ist. Man kommt morgens ins Büro und denkt, oh super, heute habe ich mal so Zeit für die Buchhaltung. Und das, was immer liegen bleibt, dann kannst du das mal alles wegarbeiten. Dann gibt es zwei Anrufe und plötzlich dreht sich der ganze Tag und dann kommt man abends nach Hause und weiß einfach gar nicht, wie der Tag so war. Also das ist alles an einem vorbeigerauscht und war völlig ungeplant und hat am Ende dann dank großem Organisationstalent meiner Mitarbeiter wunderbar geklappt.
Jetzt haben wir ungefähr ein Jahr Corona. Das hat langsam angefangen in Deutschland und dann ging es los. Sieht Ihre Arbeit als Bestatter jetzt eigentlich anders aus?
Zu Beginn der Pandemie haben wir unglaublich viele Newsletter, neue Verordnungen und alles Mögliche bekommen. Man musste sich ständig wieder neu einlesen und man hat sich mit Kollegen abgeglichen. Das war also eine sehr schwierige Zeit. Das hat sich jetzt alles ein wenig gefestigt. Wir haben unsere festen Regeln, nach denen wir arbeiten. Anfänglich waren Trauerfeiern auch nur sehr eingeschränkt hier in Köln möglich. Das ist ja sehr stark regional unterschiedlich. Die Verwaltungen, die Gemeinden entscheiden ja für sich, wie sie die Verordnungen umsetzen. Und hier in Köln ist man jetzt mittlerweile sehr liberal geworden. Das heißt also, in Trauerhallen sind Menschen nur begrenzt zugelassen. Also da hat man besondere Platzierungen eingerichtet mit Abstand und so weiter und mit Maske. Aber vor den Trauerhallen dürfen unbegrenzt viele Menschen Trauerfeiern folgen. Ab 100 Personen muss man ein Hygienekonzept vorweisen. Das geht aber alles. Wir können mit Bild und Ton Trauerfeiern nach draußen übertragen oder livestreamen. Also ganz viele Möglichkeiten haben wir. Und dann können wir die Menschen auch ganz gut mitnehmen. Und dann sind Trauerfeiern ja hier in Köln fast uneingeschränkt möglich.
Und spüren Sie Corona, also die vielen Opfer, die Köln ja auch hat?
Ja, das muss man vielleicht so ein bisschen relativieren zurzeit. Also wir haben unter 500 Verstorbene in Köln, eine Millionenstadt mit ungefähr 50 Bestattungsinstituten. Das heißt also, rein rechnerisch sind das dann mal 10 Fälle auf ein ganzes Jahr. Das ist also nichts, was man wirklich merkt. Wir merken aber schon, dass die Menschen in dem Bereich sehr viel bewusster mit Entscheidungen umgehen. Wir haben einen großen Anstieg von Einäscherungen, warum auch immer. Die Menschen sind viel rationaler geworden in vielen Bereichen, bedingt aber auch dadurch, dass oftmals die Einäscherung jetzt stattfindet und die Wohnumbesetzung vielleicht dann erst in 1, 2, 3 Wochen oder Monaten, wenn sich die Gegebenheiten gebessert haben und man vielleicht auch wieder Gäste einladen kann zum Essen nach der Beerdigung. Also man kann ja im Augenblick auch das leider nicht durchführen. Und insofern ist das ein bisschen verändertes Verhalten. Wir schützen uns in dem Rahmen sehr gut. Also das ist auch wichtig, natürlich unseren eigenen Schutz nicht zu vergessen. Und aber das tun wir sowieso, weil wir in den wenigsten Fällen so auch wirklich verlässliche Auskunft über Sterbefallursachen haben. Ist für uns jeder Verstorbene erstmal potenziell auch infektiös. Aber das ist Zeit unseres Lebens schon so gewesen und keine besondere Herausforderung in den Zeiten jetzt.
Wie ist das mit Abschied nehmen für die Angehörigen, von dem Sie ja sagen, das ist so wichtig?
Ja, da haben wir in Köln gerade eine sehr prekäre Woche wahrscheinlich vor uns. Bis dato war es so, dass das Gesundheitsamt uns auf eine Abschiednahme genehmigt hat und wir in dem Bereich eben selber abwägen mussten, ob ein Fall sinnvoll ist oder nicht, ob wir damit gut umgehen können. Und da haben wir vieles noch abfangen können. Man muss sich ja vorstellen, dass Menschen allein im Altenheim ohne Besuch leben, dann da sterben und dann auch nicht verabschiedet werden können. Das ist ja für Familien, das ist ja katastrophal. Also da wage ich mich ja gar nicht von der Trauerarbeit zu sprechen. Jetzt kommt wahrscheinlich eine Neuregelung mit der veränderten Infektionslage nochmal und den anderen Mutationen der Viren eben auf uns zu, dass vielleicht sogar Abschiednahmen nicht mehr möglich sind. Das wäre sehr, sehr traurig, weil da würde der Trauerkultur natürlich etwas Großes genommen und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Menschen, die zurückbleiben.
Wie ist das mit Abschiednehmen für Kinder?
Für mich ist es total wichtig, dass Familien in Gänze sich verabschieden können. Also gerade auf Kinder vielleicht bezogen ist es ganz wichtig, Kinder mit einzubeziehen. Wenn ein Verlust in einer Familie passiert, jemand ist verstorben und man lässt die Kinder außen vor. Die Kinder merken natürlich die Emotionen, wissen, hier ist was Trauriges passiert. Alle sind plötzlich völlig von der Rolle und alles, was man früher so an Struktur und Humor und Lachen und Veranstaltungen in der Familie gemacht hat, ist plötzlich nicht mehr möglich. Das ist natürlich ganz schwer zu verstehen. Deswegen plädieren wir dafür, die Kinder mitzunehmen, auch zu einem Abschied. Also wenn ich einem Kind erklären muss, was tot ist, also rein verbal, das ist ja unglaublich schwierig. Da muss man Bücher holen, muss man Geschichten erzählen, muss man Bilder erzeugen. Wenn ein Kind aber die tote Großmutter mal berühren kann und spürt eben, was das bedeutet, einen toten Körper zu berühren, dann ist das eine ganz tiefe Erfahrung und da bedarf es auch dann wenig Erklärung. Und das sollte man mehr machen, da soll man mehr Mut haben. Das ist auch übrigens was ganz Natürliches. Das war früher ganz normal und ist auch nichts Schreckliches. Wenn ein Abschied gut vorbereitet ist, ist das im Gegenteil was ganz Friedvolles. Und am Ende des Tages gibt es dann in der Familie auch die Möglichkeit, mit solchen Themen ganz offen umzugehen. Und das tut den Eltern gut, das tut den Kindern gut, das tut den ganzen Familien und dem Umfeld gut. Und deswegen plädieren wir hier für einen offenen und für einen ganzen natürlichen Umgang mit dem Tod und möglichst viel zulassen, um dieses gemeinsame Erlebnis, wenn jemand stirbt, auch gemeinsam verarbeiten zu können.
Sie sind in Köln oft der Mann für die großen Beerdigungen. Sie haben viele Prominente bestattet, auch Guido Westerwelle 2016. Da hat eine kleine Sache für einen großen Aufreger gesorgt. Da sprechen wir gleich noch drüber, Sie lachen schon. Aber erstmal, was kommt bei so großen Beerdigungen auf Sie zu? Ja, also da ist Bundeskanzlerin Angela Merkel ja da, der Bundespräsident kommt. Damals war es Joachim Gauck.
Ja, wenn Menschen sterben, die im öffentlichen Leben stehen, dann ist das eine große Herausforderung. Dann haben wir ganz verschiedene Aufgabenbereiche zu bedenken. Vielleicht ist es ein öffentliches Protokoll jetzt vom Innenministerium oder sowas, was zu bedenken ist. Aber auf jeden Fall gibt es zwei Bereiche, die oftmals sehr konträr um ihre Rechte streiten. Das eine ist die Familie, also der Mensch, der private Mensch, der verstorben ist, und Familie, die sich privat und intim und für sich verabschieden möchte und muss. Gerade jetzt in der Zeit, wo man dann auch vielleicht keine Kompromisse mehr zulassen möchte, die man sein Leben lang gemacht hat. Und andererseits gibt es eine Öffentlichkeit, die auch trauert, die auch ihr Recht hat zu trauern. Und da muss man eben sehr vorsichtig mit umgehen, Ventile für beide Seiten schaffen. Und wenn das am Ende dann glückt, und dann kann es sehr, sehr gut sein. Und dann wird es in der Öffentlichkeit auch gut wahrgenommen und Familie kommt dann trotzdem zu ihrem Recht. Das ist so unsere Aufgabe. so sind wir da so Mediator zwischen ganz verschiedenen Bereichen, wie wir ja oft Mediator sind, also auch zwischen Familienzweigen, die sich seit 20 Jahren zerstritten haben oder so, da sind wir auch oft in der Mitte. Und bei so großen Veranstaltungen, ja, da ist es eben so, dass wir eben durch jahrzehntelange Erfahrung auch gute Partner an der Seite haben. Denn das ist nicht mehr damit getan, dass man alleine für sich hier arbeitet. Dann ist der Stab, der hier zusammenarbeitet, oftmals sehr groß. Dann sind es mal schnell 50 oder 100 Personen, die an dem Tag helfen. Und das muss auch gut organisiert sein.
Ja, es ist ja oft so, dass die Kirche dann ein Fernsehstudio ist, oder?
Ganz genau. Das ist überhaupt dann oftmals die Schwierigkeit, eben Medien auch mit einzubeziehen. Denn oftmals ist die Toleranzgrenze bei den Angehörigen dann auch sehr, sehr gering. Also man kann sich das schon vorstellen, dass man ein blitziges Gewicht mit am Grab nicht unbedingt aushalten möchte. Da muss man eben gut überlegen, was macht man. Dann sind öffentliche Schauplätze wie eine Kirche vielleicht auch dann gut geeignet, so etwas zuzulassen. Da muss man wieder andersrum Bereiche finden, die der Familie alleine vorbehalten bleiben, dann ist es, glaube ich, ganz gut und findet man dann auch einen ganz guten Weg. Und ja, es ist eine große Herausforderung.
Dann kommen wir zu der Panne, über die Sie eben schon so gelacht haben. Ja, Guido Westerwelle 2016. Da stand auf dem Kreuz Geburtsjahr 1967. Tatsächlich ist es aber 1961.
Ja, das ist so eine ganz tragische Geschichte. Also man kann Wochen und Monate vorbereiten und hat alles fertig und alles parat. Und am Ende ist es ein kleiner Schreibfehler, der sich einschleicht, der dann von Medien direkt aufgefangen wird. Also ist tragisch, ist eine Kleinigkeit, am Ende des Tages auch nicht wirklich wichtig. Aber sowas fällt auf. Und das macht aber auch deutlich, dass die Toleranzgrenzen für Fehler in manchen Veranstaltungsbereichen, und die Beerdigung ist da bestimmt an allererster Stelle zu sehen, eben auch ganz gering ist. Das heißt, Menschen sind emotional am Anschlag. Man ist total aufmerksam, wenn der Pfarrer einen falschen Namen sagt oder eine falsche Begebenheit aus dem Leben zitiert oder wenn eine Kranzschleife falsch geschrieben ist, ein Druckfehler in der Anzeige oder eben auf einem Holzkreuz eine 1 und eine 7, was ja auch sehr leicht passieren kann, verwechselt ist, dann sind das Kleinigkeiten am Ende des Tages. Aber in den Momenten, dann werden sie ganz groß, weil die Menschen unglaublich aufmerksam sind und sehr dünnhäutig sind an der Stelle. Und deswegen sind wir an für sich auch sehr penible Veranstaltungsmanager als Bestatter. Deswegen findet man viele Bestatter auch in allen möglichen Bereichen des Vereinslebens, weil wir ganz schlecht so halbherzig organisierte Veranstaltungen aushalten können. Das ist leider so eine kleine Berufskrankheit von uns.
Haben Sie, wenn Sie Beerdigungen organisieren, immer ein Backup? Also wäre ein zweiter Wagen da, wenn der erste ausfällt, oder eine zweite Musikanlage, wenn die erste nicht funktioniert?
Ja, genau das ist es, was vielleicht in meiner Person auch nochmal ganz augenscheinlich macht, wie dann der Brotberuf und die Leidenschaft im Karneval dann doch sehr ähnlich sind. Also wenn wir eine große Beerdigung haben und es ist meinetwegen ein Staatsakt und der Leichenwagen steht vor dem Dom und wartet darauf, dass der Sarg eingeladen wird, dann sind Sie sicher, in der Nachbarschaft steht noch ein zweiter Leichenwagen. Falls der nicht anspringt oder an irgendwie einen sonstigen Defekt hat, ist sofort der zweite Wagen da. 12 Jahre habe ich den Rosenmontagszug organisiert, da haben wir unglaublich viele Reservetraktoren mit dabei, weil da auch so etwas passieren kann. Das zeigt schon mal, dass diese Sachen sehr nah beieinander sind. Man ist Veranstaltungsmanager, man muss mit Netz und doppeltem Boden planen und immer für alle Eventualitäten auch eine Lösung haben. Also auf meinem Handy sind unglaublich viele Trauermusiken, weil im Zweifelsfalle immer noch irgendwie mit einer Boombox irgendwas reparieren kann, wenn der Organist plötzlich nicht kommt, weil er irgendwie einen Termin verpennt hat. Also alles sowas haben wir erlebt. Wir haben auch schon mal erlebt, dass die Pfarrer ihr Equipment nicht dabei haben. Da fehlt das Aspergil, da fehlt irgendwie ein Vortragekreuz. Alles das haben wir irgendwo immer mit dabei und versuchen immer alles abzufangen.
Sie haben schon zwei Punkte für Ihre eigene Bestattung festgelegt. Keine Feuerbestattung und auf dem Friedhof Melaten. Und ansonsten alles offen?
Ja, das große Problem des Bestatters ist ja, dass er jeden Tag mit wieder Bestattungen konfrontiert wird. Dann hört man da eine Musik, hat da ein tolles Sargmodell und ist mal auf einer Bestattermesse und sieht vielleicht irgendwie was ganz Neues, einen neuen Trend, der sich zeigt. Und so ist man ständigen Wandel unterworfen. Aber deswegen mag ich das auch gar nicht so festlegen. Und was anderes ist vielleicht noch ganz wichtig. Für wen ist eine Trauerfeier am Ende des Tages wichtig? Für wen ist dieser Abschied wichtig? Der geht, ja, vielleicht kriegt er es noch mit, wir wissen es nicht, aber er kann zumindest nicht mehr agieren. Er muss sich fügen auf das, was da kommt. Und ich finde es halt vielleicht viel wichtiger, dass eine Trauerfeier so gestaltet wird, dass sie die Sicht der Angehörigen auf den Verstorbenen widerspiegelt. Die ist übrigens eine ganz andere, als der Verstorbene vielleicht von sich selber hat. Also wenn ich an mich denke, habe ich ein ganz anderes Bild, als wenn meine Kinder an mich denken. Bei einer Trauerfeier wäre dann mein Bild von mir, wenn wir das produzieren würden, für manch einen vielleicht verstörend, weil er sagt, nee, So habe ich ihn nie gesehen, das kenne ich ihn gar nicht. Insofern ist der Blickwinkel der andere viel besser. Und deswegen müssen meine Kinder überlegen, wie soll die Trauerfeier sein oder meine Frau, was soll ich ankriegen an Kleidung. Alles das müssen die Hinterbliebenen entscheiden. Wichtig war mir halt nur, es gibt einen besonderen Ort hier, den Melaten-Friedhof, ein historischer Friedhof hier in Köln. Der Friedhof in Köln, auf dem haben wir ein Familiengrab, wo wir alle in der Familie zusammenkommen. Also wir sind eine sehr große Familie, ist auch ein sehr großes Grab. Und da sind schon auch meine Cousins und so weiter bestattet, meine Vorfahren, meine erste Frau. Und da möchte ich gerne hin, das ist mir wichtig. Und es soll eine Erdbestattung sein. Ich halte nicht so richtig viel von Feuerbestattungen. Das sind so die einzigen Parameter, die mir wichtig sind. Der Rest, das müssen andere entscheiden.
Seit Generationen leitet Ihre Familie ein Beerdigungsinstitut. Und seit Generationen ist Ihre Familie auch mit den blauen Funken verbunden. Das ist eine Traditionsgesellschaft, ja. Wann hat das bei Ihnen angefangen mit dem Karneval?
Das weiß man als Kind nie so richtig genau. Man wird da irgendwie reingeboren. Also ich kann mich an die ersten Momente erleben, wenn ich meinen Vater im Karneval wahrgenommen habe, in der Uniform abends spät oder rausgehend und wiederkommend und meine Mutter ständig wartend. Also das Bild, was ich als Kind aufgenommen habe. Dann ist man im Kindergarten ja sofort im Karneval, im Verkleiden drin. Das ist ja die schönste Zeit für die Kinder hier im Rheinland. Also das ist ja vielleicht noch schöner wie Weihnachten. Man freut sich so unglaublich auf diese Rolle. Rollenspiele, jedes Jahr zu überlegen, welche Rolle bekleidet man jetzt. Das geht übrigens bis zum Erwachsenenalter so. Und übrigens, die Kostümierung von Menschen gibt sehr viel über die Psyche preis. Also da ist es für uns immer eine wunderschöne Erfahrung, durch den Karneval zu gehen und zu gucken, wer hier verkleidet sich eigentlich wie.
Okay, ja, okay, Herr Kugelkorn, was waren Sie denn?
Als Kind. Ja, das ist ja leider die Kostüme, die im Augenblick so diskutiert werden. Cowboy und Indianer war für uns unglaublich toll, weil da gab es direkt so eine Parteibildung auf dem Schulhof und man wusste genau, wo, in welche Rolle man gehört und wo man dann mit wem zu kämpfen hat und in der Pause dann da auch Fangen spielt. Also das waren so diese Abenteuerkostüme, also immer was Verwegenes, Pirat oder sowas. Das waren immer so die Kostüme, die für uns als Kinder wichtig waren. Heute ist es vielleicht eher der Clown, also eher derjenige, der so ein bisschen Quatsch macht und ein bisschen aus der Rolle fallen kann. Ja, und ich bin als Kind auch relativ früh schon auf die Bühne gekommen, habe bei der Kindergruppe der Blauen Funken mitgetanzt und bin dann in diesen Sog des Karnevals wirklich letztendlich komplett abgetaucht und habe dann mal so eine kleine Zeit in der Pubertät gehabt, wo alles uncool ist, was die Eltern machen. Auch der Karneval, da muss man dagegen protestieren und sich auflehnen. Aber das hat nicht lange gedauert und dann war ich wieder voll dabei. Und heute ist das für mich einfach eine tolle Ergänzung im Leben, eine tolle Parallelwelt. Und in Köln auch ein großer gesellschaftlicher Anlass, muss man auch sagen.
Und Sie sind auch immer mit dem Zug mitgegangen, oder? Schon als Kleiner.
Ja, von Kind an war der Rosenmontagszug für mich das Beste und erinnere mich an einen Zug, bei dem ich sehr krank war, hatte ich sehr hohes Fieber. Meine Mutter ist dann aber meinen Bruder zum Zug und abholen gefahren. Mein Vater war sowieso im Zug. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Ich sah meinen Bruder an der Stelle auf dem Wagen, auf dem ich gestanden hätte. Ich habe Rotz und Wasser geheult den ganzen Tag. Das war der schlimmste Rosenmontag in meinem Leben. Vielleicht ist dies ja der zweitschlimmste, der ja nicht mehr so real stattfindet. Aber das war für mich schon ein sehr prägendes Ereignis als Kind und hat mir gezeigt, was das für einen unglaublichen Stellenwert hat. Und heute ist gerade der Kinderkarneval und der Karneval, der soziale Karneval in Altenheimen, in Palliativstationen, da wo wir jetzt eben auch unterwegs sind, in Krankenhäusern, da wo wir Menschen Hoffnung und Zuversicht geben können, in der Blindensitzung, wenn im normalen Jahr Menschen zusammenkommen und wir eben eine Veranstaltung für blinde Menschen machen, bei denen ornate Kostüme ertastet werden und man ein Programm viel mehr beschreiben muss. Das sind so tolle Momente, wo der Karneval seine große, große Kraft zeigt und das treibt mich heute unglaublich an.
Kraft, Hoffnung, Zuversicht, das sind jetzt die richtigen Stichwörter. Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk. Und Herr Kugelkorn, jetzt aus Mainz für Köln ist ja so eine Kuschelgans, die ich hier vor mir habe, mit Narrenkappe. Ja? Und die spielt Heile, heile Gänsje, es wird alles wieder gut. Das ist hier so das Mutmachlied in der Pandemie geworden. Und die Gans hat auch so ein Pflaster auf dem Flügel. Vielleicht tröstet auch sie auch schön. Kinder, wenn die zu Ihnen kommen, ja.
Ja, das ist schön. Herzlichen Dank.
Die schicke ich Ihnen gerne zu. Christoph Kugelkorn, Bestatter und Präsident Festkomitee Kölner Karneval in SWR1 Leute. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ja, herzlichen Dank.